Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht wieder im Markus-Evangelium. Wir machen also auch heute weiter in unserer Reihe. Und zwar werden wir heute uns in Markus Kapitel 14 die Verse 26 bis 42 angucken. Markus Kapitel 14, die Verse 26 bis 42. Allerdings wird der Schwerpunkt der Predigt auf den Versen 32 bis 42 liegen, weil wir uns die Verse vorher dann in einer späteren Predigt nochmal angucken können, wenn es dann um die Verleugnung des Petrus geht. Also ich lese uns Gottes Wort aus Markus Kapitel 14 ab Vers 26. Jesus und seine Jünger kommen gerade vom Passafest, wo Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, und brechen nun auf. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er sagte aber desto mehr: Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich, und er fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend, und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wahrscheinlich kennt ihr alle dieses Sprichwort: Jemand ist himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Dieses Zitat stammt aus einem Werk von Goethe. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hat er diesen zweiten Teil, also diesen Ausdruck zu Tode betrübt, aus der Geschichte hier übernommen. In Vers 34 lesen wir: Jesus war betrübt bis in den Tod, bis zum Tode oder eben zu Tode betrübt. Und wenn wir heute dieses Sprichwort verwenden, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, dann nicht mehr wirklich ernsthaft. Wir sagen das so hin, wir sagen das oft über kleine Kinder, aber wir sollten einmal über diesen Ausdruck nachdenken, den Goethe zitiert und den wir hier in Gottes Wort lesen. Zu Tode betrübt sein, was heißt das eigentlich? Das heißt ja im Grunde eine Trauer, eine Verzweiflung zu erleben, die nahe an das heranreicht, was das Schlimmste überhaupt ist, nämlich der Tod. Und ganz ehrlich, wer von uns kann behaupten, so etwas schon mal erlebt zu haben? Oder wer kann auch nur ahnen, wie schrecklich das sein muss? Ja, bisher in Kapitel 14 hatten wir ja von zwei Gastmählern gelesen. Und beide Gastmähler hielten für die Leute, die dort waren, Überraschungen bereit. Beim ersten war es die Frau, die mit der Parfümflasche kam und das Jesus über den Kopf goss. Beim zweiten Gastmahl war es eigentlich ein Passafest und plötzlich fing Jesus an, Dinge zu tun, die für die Menschen absolut verwirrend waren, für die Jünger. Aus dem Passamahl wurde das Abendmahl. Und wenn wir so über Gastmähler nachdenken und über Feiern, dann denken wir ja an Freude, an Feiern. Aber hier in den Versen, die wir jetzt lesen, nach Vers 26, da kippt plötzlich die Stimmung, wenn ich das mal so sagen darf. Von einem Festmahl geht es über in tiefste Traurigkeit. Und das Besondere an dieser Traurigkeit ist, dass der, der traurig ist, niemand anders ist als Jesus selbst, der Sohn Gottes. Und die Frage, die sich stellt und die wir heute klären wollen, ist, warum ist Jesus hier zu Tode betrübt? Na, auf der einen Seite ist er doch sündlos. Das heißt, er hat doch eigentlich im Grunde keinen Grund, selbst zu leiden. Vieles, was uns in unserem Leben so passiert und weswegen es uns schlecht geht, das haben wir ja uns selbst zuzuschreiben. Wir machen irgendwas falsch und dann müssen wir es eben ausbaden. Wir brocken uns viel von unserem Leid selbst ein. Nicht alles, aber vieles. Und bei Jesus war das eben nicht so, weil er sündlos war. Warum musste Jesus dann so leiden an diesem Abend? Und der zweite Einwand, den man vorbringen könnte, ist, Jesus ist doch allmächtig. Er ist doch selbst Gott. Er könnte doch den Grund seiner Traurigkeit, den Grund des Leides einfach so beiseite schieben. Denn er ist doch die mit Abstand glücklichste, zufriedenste, herrlichste Person in der gesamten Wirklichkeit. Und hier über diese Person zu lesen, dass sie zu Tode betrübt ist, da lesen wir so schnell drüber hinweg. Aber darüber sollten wir mal wirklich nachdenken, wie außergewöhnlich das ist. Warum war Jesus so betrübt? Vielleicht sagst du dir jetzt, schön und gut, was du alles über Jesus gesagt hast, aber ich kann Jesus verstehen. Wenn alle meine Freunde mich so enttäuschen würden, wie die Jünger hier Jesus enttäuscht haben, dann wäre ich auch so traurig. War also das Verhalten der Jünger, dieses Einschlafen und dieses irgendwie nicht zu Jesus halten, der Grund für die Trauer von Jesus? Oder lag es vielleicht daran, dass Jesus wusste, dass er gleich ans Kreuz gehen musste? Auch das war zweifellos schlimm. An ein Kreuz geschlagen zu werden, bedeutete einerseits eine unglaubliche Demütigung, wenn man hing an einem Kreuz nackt, und es war gleichzeitig eine unglaubliche Beschämung, weil nur die schlimmsten Verbrecher so hingerichtet wurden. Und hinzu kam eben, dass so eine Kreuzigung extrem schmerzhaft war. Man hing dort stundenlang in der Sonne und verdurstete, verblutete und erstickte gleichzeitig und doch irgendwie quälend langsam. War das der Grund, der wirkliche Grund für die Angst von Jesus? Oder gab es vielleicht doch noch einen anderen? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen unter dem Thema zu Tode betrübt. Und erstens wollen wir uns angucken, der Rahmen für die Trauer von Jesus, seine Einsamkeit. Dann die Reaktion von Jesus auf die eigene Trauer, sein Gebet. Und drittens der Grund für die Trauer von Jesus, der Kelch. Nochmal erstens der Rahmen für die Trauer von Jesus, seine Einsamkeit. Zweitens die Reaktion von Jesus auf die eigene Trauer, das Gebet. Und drittens der Grund für die Trauer von Jesus, der Kelch. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, der Rahmen für die Trauer von Jesus, seine Einsamkeit. Der Tag, an dem wir uns befinden, ist ein Donnerstag, würden wir heute sagen. An dem Abend hat Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert und hatte dabei das Abendmahl eingesetzt. Er hatte seinen eigenen Verrat durch Judas vorausgesagt. Und von diesem Passafest brechen sie jetzt abends vielleicht um 10, 11 Uhr auf und gehen zum Ölberg. Und als sie da so spazieren gingen, wie sie es wahrscheinlich schon hunderte Male gemacht haben, Jesus mit seinen Jüngern, sagt Jesus plötzlich zu ihnen, in dieser Nacht, also nicht irgendwie morgen oder nächsten Monat oder so, sondern in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen und an mir Anstoß nehmen, Vers 27. Und Petrus, wie er so war, war außer sich. Und so sagt er, niemals Herr, ich werde dich nie verlassen. Und was Petrus hier tut, ist, der gute Mensch spricht aus ihm. Aber es sind genau diese guten Menschen, in Anführungszeichen, für die Jesus gestorben ist und gekommen ist. Petrus selbst musste später in dieser Nacht noch sehr, sehr schmerzhaft feststellen, dass er eben kein guter Mensch ist. Und auf ihrem weiteren Spaziergang kamen dann die Jünger mit Jesus an einem Grundstück vorbei, das am Hang des Ölbergs liegt. Sein Grundstück mit einigen Olivenbäumen und man nennt es den Garten Gethsemane. Und dort blieben sie erst einmal. Und zusammen mit seinen 11 Jüngern ging Jesus dann in diesen Garten hinein und sagte zu ihnen, Setzt euch hierhin, bis ich gebetet habe. Vers 32. Am Rand des Gartens ließ er 8 der Jünger zurück. Judas war ja schon weg. Und dann nahm er noch seine 3 engsten Jünger mit in den Garten hinein. Petrus, Johannes und Jakobus. Und dann sagt Jesus diesen Satz, der die Jünger wahrscheinlich noch mehr schockiert hat als sein Satz, dass sie ihn alle verlassen würden. Nämlich er sagt, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Wir können auch sagen, ich bin zu Tode betrübt. Und direkt nach dieser Aussage über sich selbst, die sehr überraschend ist, sowas von Jesus zu hören, gibt er ihnen den Auftrag, bleibt hier und wacht. Und als er die 3 Jünger dann da zurückgelassen hat, ging er noch etwa 30 Meter weiter. Lukas berichtet uns von einem Steinwurf und dort betete er dann zum ersten Mal. Und als er mit diesem Gebet fertig war, geht er zurück zu seinen Jüngern und die schliefen tief und fest, obwohl sie ja den Auftrag gekriegt hatten, bleibt hier und wacht. Es war ein einziger Auftrag und auf keiner einzigen Ebene war dieser Auftrag jetzt besonders anspruchsvoll. Jungs, setzt euch da hin und bleibt wach. Die Jünger versagten trotzdem kläglich. Und Jesus weckte sie auf und sprach zu Petrus, Simon, du schläfst? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Und er fragt gleich hinterher, konntest du nicht eine einzige Stunde wachen? Was hatte Petrus gerade noch Minuten vorher auf dem Spaziergang großspurig versprochen? Ich werde dich niemals verlassen, Jesus. Ich doch nicht. Jesus blieb bei seinem Vorwurf nicht stehen, sondern er gab seinen Jüngern einen weiteren Auftrag. Obwohl sie ihn gerade so enttäuscht haben, gab er ihnen einen weiteren Auftrag. Er hätte ja auch so tun können, als wäre er tödlich beleidigt, weil ihn seine besten Freunde so sehr enttäuscht hatten. Aber anstatt jetzt wütend auf seine Jünger zu sein oder zu sagen, wie sehr er jetzt enttäuscht ist, kümmert er sich direkt wieder um seine Jünger. Das ist Jesus. Stellt euch mal vor, euch geht es richtig schlecht und ihr bittet euren besten Freund oder eure beste Freundin, dass er oder sie sich um euch kümmert, soll auf jeden Fall wach bleiben, aber er oder sie schläft immer wieder ein und irgendwie macht diese Person durch ihr Verhalten deutlich, mein eigenes Schlafbedürfnis, meine eigenen Bedürfnisse und das, was mich gerade bewegt, ist mir im Grunde gerade wichtiger als deine Probleme, obwohl es dir richtig schlecht geht. Und ich glaube, wir alle wären ziemlich beleidigt. Wir wären ziemlich wütend. Und natürlich findet auch Jesus nicht gut, dass sie hier schlafen. Aber er sagt in dieser Situation eben nicht, jetzt denk doch mal auch mal an mich. Sondern er hat sofort seine Jünger im Blick. Ihre Neigung, immer wieder sofort einzuschlafen, das fand Jesus zwar nicht gut, aber es war vor allem ein Problem der Jünger selbst. Jesus denkt in dieser Situation nicht in erster Linie an sich, als er die Jünger dort beim Schlafen erwischt, sondern er denkt an seine Jünger. Das ist Jesus. Später am Kreuz, es wird nur Stunden später sein, da wird er für seine Feinde beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sollte euch mal jemand die zugegeben schwierige Frage stellen, was ist eigentlich Liebe? Beschreibt mir doch mal, was Liebe ist. Dann kann man dieser Person diese Begebenheiten von Jesus erzählen, wo er auf Enttäuschungen und Angriffe so reagiert, wie er reagiert, nämlich indem er sich um diese Menschen, die ihn enttäuscht haben, immer noch kümmert. Schauen wir zurück nach Gethsemane. Jesus hatte gebetet, sie waren eingeschlafen, Jesus hatte sie aufgeweckt und jetzt fordert er die 3 eindringlich auf. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wir können auch übersetzen, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Immer wieder gibt es in unserem Leben Situationen, wo wir von der Sünde angegriffen werden. Und der Auftrag von Jesus auch an dich ist, sieh zu, dass du in deinem ganzen Leben wach bist. Anderswo nennt die Bibel dieses Wachsein auch mit einem etwas altmodischen Wort nüchtern. Anders ausgedrückt, hab in jeder Situation alle Sinne beisammen. Dann wird es dem Teufel wesentlich seltener gelingen, dich zum Sündigen zu bewegen. Und dabei sollen wir beten. Bitte Gott, dass du nicht in Versuchung fällst. Denk doch nur mal an das Vater unser, wo Jesus uns diese Bitte nennt, die wir bitten sollen, und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt nicht, dass Gott uns als Menschen vor jeder Versuchung bewahrt. Aber wir sollen ihn darum bitten, dass er uns vor Versuchung bewahrt und dass, wenn die Versuchung kommt, dass er uns dann die Kraft gibt zu widerstehen. Und dieses Wachsein, das hatten die Jünger nicht. Nicht in dieser Situation zumindest. Sie zogen es vor zu schlafen. Und mit dieser Schlafmützigkeit, die die Jünger hier an den Tag legen, da nahm das Drama seinen Lauf. Denn keiner der 12 Jünger wurde in dieser Nacht zum Helden. Wir reden ja gerne immer über Judas, den verraten hat, und über Petrus, der ihn verleugnet hat. Aber keiner der 12 Jünger wurde in dieser Nacht zum Helden. Alle liefen weg. Und Jesus erklärt den Ernst der Lage, in der sich die Jünger aufgrund ihrer Schlafmützigkeit befinden, weiter. In Vers 38 sagt er: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich denke, alle Christen auf der ganzen Welt, und auch ihr, kennen das. Auf der einen Seite will man wirklich von Herzen Jesus nachfolgen. Und das meint Jesus mit dem Ausdruck, der Geist ist willig. Und auf der anderen Seite gibt es das, was in uns wohnt. Die Bibel nennt das an einer Stelle mal das Fleisch oder auch unsere sündige Natur. Und auch das ist in uns drin. Und es will uns immer wieder vor Gott wegziehen. Und so ist ein Kampf in jedem Christen. Und wenn wir nicht beten und wenn wir nicht wachsam sind, wird das Fleisch langsam aber sicher den Geist, ich sag's mal salopp, platt machen. Wenn wir das Fleisch füttern, wenn wir absichtlich sagen, es ist nicht wichtig, dass ich wach bin, es ist nicht wichtig, dass ich bete, es ist nicht wichtig, dass ich auf dem Schirm habe, dass ich in Versuchungen und Anfechtungen fallen kann, dann kommen wir ziemlich schnell in große Schwierigkeiten. Jesus hatte sich um seine Jünger gekümmert in dieser Situation. Und nachdem er sie ermahnt hatte, nachdem er sie belehrt hatte über die Gefahren von Anfechtungen und über die Gefahren von Schlafmützigkeit, ging Jesus ein zweites Mal beten. Und dort betete er dasselbe wie beim ersten Mal. Und danach kam er zurück und was sah er? Die Jünger schliefen wieder. Als er sie fragte, lesen wir hier, wussten sie nicht, was sie antworten sollten. Vers 40. Man sagt ja so schön heute, einmal ist kein Mal, kann ja mal passieren, aber beim zweiten Mal wurde ihr Versagen richtig deutlich. Jesus ging ein drittes Mal in die Einsamkeit und betete sein Gebet ein drittes Mal und wieder kam er zurück und wieder schliefen die drei. Und diesmal sagte Jesus dann nur, schlaft ihr immer noch? Aber auch hier bleibt er nicht bei den Vorwürfen stehen. Jesus hatte genug gebetet, er war sich mit dem Vater völlig einig. Die Jünger hatten vollständig versagt, aber Jesus liebte sie so sehr, und auch das müssen wir immer wieder berücksichtigen, dass er einige Stunden später auch für ihre Sünden, für ihre Schwächen, für ihre Schlafpausen ans Kreuz gehen würde. Jesus sagte, es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Vers 41. Die Stunde ist gekommen, sagt Jesus. Immer wieder in den Evangelien lesen wir, dass Jesus sagt, die Stunde ist noch nicht da. Und mit Stunde meint er jetzt nicht einen Zeitabschnitt von 60 Minuten, sondern damit meint Jesus den Zeitpunkt, den der Vater festgelegt hat für seinen Tod. Und die Juden versuchten ihn schon vorher immer mal wieder zu fangen, sie dachten drüber nach, aber Jesus wusste ganz genau, die Stunde ist noch nicht da. Jetzt war die Stunde gekommen. Und zu dieser Stunde wird Jesus in die Hand der Sünder ausgeliefert, lesen wir in Vers 41 am Schluss. Und es ist ja so, wir hören das jeden Sonntag, dass jeder von uns in einem gewissen Sinn Sünder ist. Aber hier in diesem Abschnitt ist mit dem Begriff Sünder erstmal, oder sind mit dem Begriff Sünder erstmal die Menschen gemeint, die wirklich aktiv vorhatten, ihn damals zu töten. Also genau genommen die Anführer der Juden und die römischen Soldaten. Und doch sind wir in gewissem Sinn alle Teil dieser Sünder. Die Jünger, die Freunde von Jesus und auch wir, die wir heute 2000 Jahre danach leben. Wir alle haben mit unseren Sünden Jesus ausgeliefert, Denn wir alle sind durch unsere Sünde dafür verantwortlich, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Jesus sagt, steht auf und lasst uns gehen. Er sagt nicht, lasst uns wegrennen. Er sagt, lasst uns gehen. Das war das, was damals im Garten Gethsemane passierte. Jesus wurde von seinen Jüngern verlassen. Er wurde von seinen Jüngern allein gelassen. Und zwar gerade in der Situation, als es für ihn am allerschwersten war, als er zu Tode betrübt war. War das der Grund für seine Trauer, dass ihn die Jünger verlassen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, es unterstreicht zwar die Ernsthaftigkeit der Situation, es unterstreicht die Einsamkeit, in der Jesus während seines ganzen Lebens auf der Erde immer wieder war, wenn es drauf ankam. Aber es war nicht der Grund, warum Jesus so niedergeschlagen war. Und den eigentlichen Grund, den wollen wir uns in den Punkten 2 und 3 anschauen, vor allem in Punkt 3, wenn wir uns das Gebet jetzt näher angucken, was Jesus dort gebetet hat. Punkt 2, die Reaktion von Jesus auf die eigene Trauer, sein Gebet. Und dieses Gebet war es, warum Jesus ja im eigentlichen Sinn in den Garten Gethsemane gekommen war. Er wollte einen Ort haben, einen ruhigen Ort, wo er ein letztes Mal mit seinem Vater im Himmel sprechen konnte. Und viele Menschen sagen ja heute, wenn sie leiden, wenn sie betrübt sind, entweder Gott gibt es nicht oder Gott hat mich verlassen. Und Jesus zeigt uns hier durch sein Verhalten, nein, wenn wir ganz unten durch müssen, wenn es uns ganz schlecht geht, gerade dann haben wir Grund, zu Jesus zu kommen. Denn Jesus, oder zu Gott zu kommen. Denn Gott ist ja der Einzige, der uns helfen kann. Und wenn wir gleich das Gebet uns näher anschauen, dann wollen wir uns in diesem zweiten Punkt vor allem fragen, wie betete Jesus eigentlich und was können wir für unsere Gebete aus dem Gebet von Jesus lernen? Und das Erste, was wir am Gebet von Jesus sehen, ist die Anrede, die Jesus hier gebraucht, wenn er Gott anspricht. In Vers 36 sagt er Abba, Vater. Abba ist Aramäisch, also die Muttersprache von Jesus. Und Abba ist nicht nur das Wort für Vater, sondern es ist eine persönliche Anrede für einen Vater, so ähnlich wie unser Wort Papa. Abba ist jetzt nur ein Wort, aber wisst ihr eigentlich, wie viel da drin steckt? Euren Vater darfst nur du und deine Geschwister so nennen. Das ist ein Vorrecht, was jeder Mensch zusammen mit seinen Geschwistern gegenüber allen anderen Menschen auf der ganzen Welt hat. Abba hat für sich genommen eigentlich gar keine große Bedeutung. Aber wenn wir unsere Eltern Papa und Mama nennen, jetzt auf Deutsch, dann ist das ein riesiges Vorrecht, was wir nur mit ganz wenigen Menschen teilen müssen. Und es drückt aus, wie unglaublich gut wir unsere Eltern kennen. Und dieses Wort benutzt Jesus hier in seinem Gebet, wenn er seinen Vater anspricht. Und jetzt denkt ihr vielleicht, naja, Jesus darf das ja auch, er ist ja schließlich selbst Gottes Sohn. Aber wir sollten an dieser Stelle mal kurz darüber nachdenken, was Paulus uns im Römerbrief sagt, im 8. Kapitel. Er sagt dort, ihr seid jetzt keine Knechte Gottes, sondern ihr seid seine Söhne. Und deswegen könnt ihr, auch ihr, Gott mit Abba, lieber Vater, anreden. Weil wir zu Jesus gehören, dürfen wir Gott genauso anreden, wie es Jesus hier in diesem Gebet tut. Durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. Und wir dürfen Gott nicht nur ansehen als unseren Schöpfer, als unseren Erhalter, als unseren Herrn und König. All das ist schon wunderbar, ist eine riesige Sache. Aber er ist eben auch unser Vater. Zu ihm dürfen wir kommen mit all unseren Problemen, mit unseren Sorgen, mit unseren Fragen. Und er wird uns annehmen, er wird sich um uns kümmern und er wird uns immer das geben, was wir brauchen. Und sicher wird es einige von euch geben, die keinen Vater mehr haben oder der Vater, den sie haben, ist vielleicht kein guter Vater für sie gewesen. Aus welchem Grund auch immer, dann kann ich euch erst recht ermutigen, zu eurem Vater im Himmel zu kommen. Denn selbst wenn ihr den besten Vater der Welt hier auf dieser Welt hättet, er ist nichts gegen unseren Vater im Himmel. Das Zweite, was wir von Jesus lernen können, ist seine Ausdauer oder ich verwende mal ein altes Wort, seine Beharrlichkeit. Jesus betete hier ja dreimal dasselbe. Auch wir sollen ausdauernd beten. Das macht uns die Bibel immer wieder deutlich. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht hören würde, wenn wir nur einmal beten. Manchmal tut er das, manchmal erhört er unsere Gebete direkt, nachdem wir einmal gebetet haben. Und es ist ja sogar so, dass Gott unser Gebet ja eigentlich sogar überhaupt nicht braucht. Gott weiß ja so, was wir brauchen. Aber er möchte, dass wir immer wieder ihm gegenüber ausdrücken, wie abhängig wir von ihm sind. Und deswegen schätzt er es. Deswegen fordert er auch von uns, dass wir ausdauernd im Gebet sind. Und dass wir uns auch nicht zu schade sind, immer wieder dasselbe zu beten. Gott liebt ausdauerndes Gebet. Und Jesus zeigt das selbst hier, wenn er dreimal dasselbe betet. Und das Dritte, was wir lernen, ist, dass wir im Willen Gottes beten sollen. Was heißt das? Was meine ich damit? Jesus war tief betrübt bis in den Tod. So heißt es in Vers 34. Und so können wir sagen, in einem gewissen Sinn wollte er nicht ans Kreuz gehen. Er hatte Angst davor, ihm graute sehr, Vers 33. Bei dem Gedanken daran, gleich sterben zu müssen, schwitzte er Blutstropfen, so berichtet uns Lukas in seinem Evangelium. Und in einem anderen Sinn wollte Jesus ans Kreuz gehen. Das war der Wille des Vaters. Und es war nicht nur der Wille des Vaters, den Jesus jetzt hier so widerwillig ausgeführt hat. Jesus selbst sagt, es ist auch mein Wille. Ich habe schon in meiner letzten Predigt Johannes 10 zitiert. Ich möchte es noch einmal tun. Dort sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe die Macht, es zu lassen, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Und auch in den Versen heute gibt es einen Hinweis darauf, dass Jesus sein Leben selbst ließ, dass er selbst ans Kreuz gehen wollte. In Vers 42 lesen wir ganz am Schluss von unserem Abschnitt: Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und die Frage, die sich eigentlich dem Leser stellt, ist: Wohin will Jesus hier eigentlich gehen? Und alles deutet darauf hin, dass Jesus seinen Feinden, also Judas mit den römischen Soldaten und den obersten Juden, entgegengehen wollte. Und auch mit diesem letzten Gang macht er deutlich: Ich gebe mein Leben selbst in den Tod. Ich renne nicht weg, ich bleibe auch nicht hier einfach sitzen im Garten, sondern ich gehe meinen Feinden entgegen. Aber warum betet Jesus dann, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht? Also, dass er nicht am Kreuz sterben muss. Macht das überhaupt Sinn? Und um das zu verstehen, möchte ich mal, dass ihr darüber nachdenkt, was wahrscheinlich alle von uns öfter in ihrem Leben erleben. Es gibt diese Situationen, in denen es ist gut und wichtig und notwendig, irgendetwas zu tun. Aber gleichzeitig ist diese Aufgabe sehr schwierig und stellt uns vor Probleme. In solchen Situationen wollen wir etwas tun, weil wir wissen, es ist gut und notwendig, und gleichzeitig wollen wir es nicht, weil es schwierig ist und weil es Anstrengungen bereitet. Mir als Lehrer geht es zum Beispiel oft so, dass ich gute Noten geben will, aber schlechte geben muss. Einerseits will ich das, weil ich fair sein will, weil ich gerecht sein will und weil ich das bewerten will, was die Schüler geschrieben haben oder gesagt haben. Aber auf der anderen Seite will ich das nicht, weil ich erstens keine schlechten Noten geben will und weil ich auch nicht will, dass die Schüler nachher sauer auf mich sind. Ja, solche Situationen gibt es in jedem Bereich des Lebens. Aber was bedeutet jetzt dieses Beispiel für das Gebet von Jesus und auch für unser Gebet? Es bedeutet erstens, dass wir alles beten können, was uns bewegt. Jesus hatte Angst vor dem, was ihn erwartete, und das sagte er seinem Vater, weil ihn das in dieser Situation bewegt hat. Deswegen bittet er: Nimm diesen Kelch von mir. Und Jesus zeigt uns hier: Komm mit deinen Plänen, deinen Wünschen und deinen Ängsten zu Gott und bitte ihn, dass er sie erfüllt, beziehungsweise dass er deine Ängste, dein Leid, deine Probleme von dir wegnimmt. Aber das ist nur der Anfang deines Gebets. Denn Jesus betete noch mehr. In Vers 35 lesen wir: Wenn es möglich ist, Und dann in Vers 36, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Jesus weiß, dass Gott die Gesamtsicht auf alles hat. Gott weiß, was wirklich gut ist. Und deswegen gibt es eine Sache, die noch über unseren menschlichen Wünschen und über unseren menschlichen Plänen und Ängsten steht. Und das ist Gottes Plan, Gottes Wille. Und wir Menschen hören das nicht gerne. Wir wollen, dass Gott unsere Wünsche erfüllt und deswegen beten wir für Dinge. Und so oft scheint er einfach Nein zu sagen. Aber wenn wir so denken, dann vergessen wir, dass Gott den Gesamtüberblick hat. Er weiß, was auf lange Sicht gut ist und er hat auch nicht das Ziel, uns glücklich zu machen. Zumindest nicht in jeder Situation. Sein großes Ziel für jeden Einzelnen von uns ist es, dass wir mehr so werden wie Jesus. Und deswegen sagt er manchmal Nein, genauso wie Eltern zu ihren Kindern manchmal Nein sagen müssen, auch wenn ihre Kinder irgendwas unglaublich gerne wollen. Im Alten Testament gibt es eine erschreckende Geschichte, die mich immer wieder schockiert. Das Volk Israel war in der Wüste und konnte das Manna, also das Brot, was vom Himmel kam, nicht mehr sehen. Und sie schrien zu Gott und sagten: Gott, wir wollen Fleisch, wir wollen zurück nach Ägypten, wir wollen jetzt was Anständiges essen. Damals in Ägypten, da hatten wir genug zu essen, da war alles so toll. Und so schrien sie zu Gott, sie fragten nicht nach Gottes Willen, sie fragten nur nach dem, was sie in der Situation wollten. Und Gott erhörte dieses Gebet dann auch. Und er schickte ihnen einen riesigen Vogelschwarm, sodass sie Fleisch hatten im Überfluss. Mehr, als sie sich vorstellen konnten. Aber dann lesen wir etwas Erschreckendes in der Bibel. Es kam ihnen schon bald zu den Ohren raus und Gott schlug sie mit einer großen Plage, und es heißt so schön, als das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen steckte. Aus dieser Geschichte sollten wir lernen, dass Gott so viel weitblickender ist als wir. Er weiß, was die Zukunft bringt und er weiß, was wir wirklich brauchen. Und deswegen schweigt er auch nicht, wenn er unsere Gebete scheinbar mit Nein beantwortet, sondern er gibt uns auf lange Sicht etwas viel Besseres. Und ein Pastor hat das mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht: Bete immer wieder, dass das geschieht, was du beten würdest, wenn du so weise wärst wie Gott. Bete, dass das geschieht, was du beten würdest, wenn du so weise wärst wie Gott. Wir haben drei Dinge betrachtet jetzt in unserer Betrachtung des Gebets von Jesus. Erstens seine Anrede, er redet ihn als seinen Vater an. Zweitens die Beharrlichkeit von Jesus. Jesus betet öfter, nicht nur einmal. Und drittens, Jesus betet im Willen Gottes. Aber was ist eigentlich mit dem Inhalt des Gebets? Worum geht es eigentlich in dem Gebet? Das lesen wir in Vers 36. Jesus betet: Nimm diesen Kelch von mir. Es ist ein Satz, den wir hier lesen. Vermutlich hat er mehr gebetet, aber diesen einen Satz lesen wir hier. Und dieser Satz hat es in sich, denn dieser Satz nennt uns den eigentlichen Grund, nach dem wir seit dem Anfang der Predigt fragen. Nämlich, warum hatte Jesus eigentlich so eine Angst? Warum war Jesus zu Tode betrübt? Und wir kommen zu Punkt 3, der Grund für die Trauer von Jesus. Und der Grund ist der Kelch. Was hat es mit diesem Kelch auf sich, von dem wir hier in Vers 36 lesen? Wenn wir das fragen, dann sollten wir im Alten Testament zunächst mal auf die Suche gehen. Dort im Alten Testament finden wir den Kelch an ganz vielen Stellen. Einerseits in den Psalmen, dann auch in den Propheten. Und sehr häufig wird er in einem Bild gebraucht. Und dieses Bild sieht folgendermaßen aus. Jedes Mal, wenn ein Mensch oder auch eine Gruppe von Menschen oder ein ganzes Volk sündigt, dann ist Gott zornig. Und das liegt daran, dass Gott heilig, gerecht und gut ist. Gott fordert von den Menschen, wir haben das heute in der Gesetzeslesung gelesen, in Psalm 15, Gott fordert Vollkommenheit. Gott fordert, dass wir das tun, was er möchte, und zwar in jeder Situation. Und in dem Bild vom Kelch sieht das dann so aus, dass jedes Mal, wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen sündigt, jedes Mal, wenn Gott dann zornig ist, dann wird ein wenig Wein oder Wasser in diesen Kelch gegossen. Und je öfter ein Mensch sündigt, desto voller wird sein Kelch. Und irgendwann ist dann der Kelch des Zornes voll und man muss diesen Kelch voller Zorn austrinken. Und im Alten Testament, in all diesen Stellen, sehen wir, wenn ein Mensch oder wenn ein Volk diesen Kelch austrinken muss, dann ist das das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Es bedeutet, dass der Schöpfer dieser Welt, dass der allmächtige Gott dich mit seinem Zorn übergießt. Und das ist furchtbar. Die Bibel hat dafür das Wort Gericht. Und im Alten Testament, da waren es meistens die Heiden, also die Gottlosen, die ihren Zorneskelch trinken mussten. In Psalm 75 lesen wir zum Beispiel: Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, gefüllt mit schäumendem Würzwein, davon schenkt er ein, sogar seine Hefen, also das, was unten im Becher drin ist, müssen schlürfen und trinken alle Gottlosen auf Erden. Mehrere hundert Jahre danach schrieb dann der Prophet Jeremia, wir hatten das in der ersten Schriftlesung: Denn so sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir: Nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende. Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, den Kelch aus deiner Hand zu nehmen und daraus zu trinken, so sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, ihr müsst ihn dennoch trinken. Und wie gesagt, der Kelch und das Trinken, die sind nur ein Bild für das Gericht Gottes. In der Realität sah das dann so aus, dass die Völker, die von Gott nichts wissen wollten, entweder in Kriegen oder in Naturkatastrophen oder in Revolutionen heftig gerichtet wurden. Sie mussten, wie Gott es sagt, ihren eigenen Kelch austrinken. Aber was das Alte Testament noch deutlich macht, ist, nicht nur die Heiden, nicht nur die Völker hatten so einen Kelch, sondern auch das Volk Israel, das Volk Gottes. Auch das Volk Israel war ja nicht sündlos. Und deswegen war Gott nicht nur zornig über alle anderen, sondern auch über sein eigenes Volk. Und deswegen musste auch Gottes Volk seinen Kelch austrinken. In langen Kriegen wurden sie erst besiegt, dann ins Exil nach Babylon verschleppt. Aber anders als bei den Völkern bleiben die Propheten hier nicht stehen. Der Prophet Jesaja schreibt über Gottes Volk: Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast. So spricht dein Herr, der Gott und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt: Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms, dass du zukünftig nicht mehr daraus trinken musst. Was Jesaja hier sagt, dass Gott am Ende dafür sorgen wird, dass sein Volk nicht mehr seinen eigenen Kelch trinken muss. Aber wie geht das? Wie macht er das? Schafft Gott einfach die Kelche ab und sagt: Naja, also ich habe hier zwar die Kelche der Völker und dann auch den für Israel, und den gieße ich jetzt einfach aus und dann einen Schwamm drüber? Das geht nicht. Gott ist heilig und gerecht. Er muss auf die Sünde zornig sein. Es entspricht seinem Wesen. Das entschied sich Gott für etwas anderes. Er entschloss sich, den Kelch seines Zorns nicht mehr seinem Volk zu geben, obwohl sie es eigentlich verdient hätten, sondern er schickte seinen Sohn Jesus. Und das ist der Grund, warum Jesus Mensch wurde. Er sollte den Kelch des Zorns von Gottes Volk ein für alle Mal austrinken. Und er sollte eben nicht nur den Kelch von einem Menschen austrinken, sondern den Kelch von vielen Tausenden, Zehntausenden, Millionen von Menschen. Von Menschen, die Tag für Tag ihren Kelch wieder ein bisschen voller machen. Und genau das ist das Evangelium. Genau das ist das Zentrum unseres Glaubens. Es ist das, was an Karfreitag vor ungefähr 2000 Jahren passiert ist. Und das ist eben auch der eigentliche Grund, warum Jesus an diesem Abend so eine unglaubliche Angst hatte. Einige Wochen bevor Jesus hier im Garten betete, wollten seine Jünger unbedingt neben ihm im Himmel sitzen. Jesus gab eine seltsame Antwort. Die Jünger sagen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen, im Reich deiner Herrlichkeit. Und Jesus sagt dann zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Natürlich ist es so, dass sie das nicht konnten. Der Heidelberger Katechismus fragt in einer Frage einmal: Warum muss unser Erlöser eigentlich nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott sein? Die Antwort ist: Nur wenn er auch wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes tragen. Also nur wenn er auch wahrer Gott ist, kann ein Mensch den Kelch des Zornes Gottes trinken. Und Und als Jesus dann nur wenige Stunden nach diesen Ereignissen in Gethsemane verhört wurde, geschlagen wurde, verspottet wurde und schlussendlich am Kreuz landete, da tat er dann genau das, wovor er im Garten so eine große Angst hatte. Er trank den Kelch des Zornes Gottes für uns. Und es war dieser Moment, in dem er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Gott der Vater sein Gesicht von seinem geliebten Sohn abwandte und ihn den gesamten Zorn über die Sünden seines Volkes trinken ließ. Wir feiern nachher ja das Abendmahl. Und wisst ihr, was mein Lieblingssatz aus unserer Abendmahlsagenda ist? Es ist der Satz, Jesus wurde von Gott verlassen, damit wir niemals mehr von Gott verlassen werden. Und es fing dort im Garten an, an diesem Abend, als Jesus von seinen Freunden verlassen wurde. Aber dieses Verlassenwerden, das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Jesus einige Stunden später durchmachen musste, als er deinen und meinen Kelch austrank. Und was heißt es jetzt für dich? Was heißt es für mich? Wegen dem, was damals passiert ist, gibt es im Grunde nur zwei Gruppen von Menschen in dieser Welt. Die einen sind die, die von Gott nichts wissen wollen. Und so hart das ist, die Bibel sagt über diese Menschen, dass sie einmal ihren Kelch ganz alleine austrinken müssen. Und das wird in alle Ewigkeit dauern. Und es ist der Ort, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Menschen, die nicht besser sind als die erste Gruppe. Auch sie schleppen einen vollen Kelch mit dem Zorn Gottes mit sich herum. Aber es sind die Menschen, die zu Jesus kommen und sagen, hey, ich habe leere Hände, ich kann dir nichts bieten, außer meinen Becher. Hilf du mir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich zu Tode betrübt warst, damit ich einmal im wahrsten Sinne des Wortes himmelhoch jauchzend sein darf. Und wenn du das sagst und wenn du das zu deiner Lebenseinstellung machst, dann darfst du wissen, Jesus hat damals auch deinen Kelch ein für alle Mal für dich ausgetrunken. Amen.